Wieder arm. Steuer. Steuer, Strafzinsen. Jeder hat davon gelesen. Nicht jeder ist davon betroffen. Die EZB zwingt die Banken dazu, in die Overnight-Anlagen mit negativen Zinsen zu bezahlen. Und ich habe die und wir haben gesehen, dass da erstens kleine Banken anfangen damit, dann fangen Checkbanken an damit. Wir haben gesehen, dass sie bei 250.000 Euro Liquidität anfangen. Mittlerweile sind wir bei 50.000 Liquidität oder drunter. Die Bankenlandschaft ist kreuz und quer mittlerweile auch bis zu den großen Banken damit beschäftigt, Kunden darauf hinzuweisen, Liquidität nicht zu halten, sondern anzulegen. Das ist für private Kunden schon relativ, ja, ich würde mal sagen, unangenehm. Das ist aber für einen Firmenkunden noch viel, viel angenehmer, weil wenn dann irgendwann die Sparkasse, die es in Düsseldorf passiert ist, anfängt, Konten zu kündigen und bei Nichtanlagen, bei nicht der Liquidität damit droht, das Ganze ans Amtsgericht zu übergeben. Dort kommt man zwar ans Geld nicht mehr ran, aber es werden trotzdem noch Negativzinsen berechnet. Also es sind alles unschöne Geschichten. Unschöner wird es dann aber, wenn man als Unternehmen die Überschussliquidität, die man im kurz- mittelfristigen Bereich hat, auf den Konten parken muss. Und es kommt ja nicht selten vor, dass ein mittelständisches Unternehmen mit 500.000, 700.000, 1 Million Liquidität, wo sich jetzt gibt, kurzfristig anlegen können. Hätte man machen können, ja, mit Anlagen und hätte damit Geld verdient oder hat damit gutes Geld verdient noch. Heute braucht man diese Liquidität für die kurzfristige Befriedigung von Lieferantenkrediten, von Lieferantenzahlungen, von Steuerzahlungen oder ähnlichen Sachen. Jeder Liquiditätsplanung, was sich im Unternehmen macht, weiß, kurzfristig sowas zur Verfügung stehen muss. Das heißt, es müssen neue Anlageformen genutzt werden, um diese Negativzinsen zu kompensieren bzw. zu überkompensieren. Durch diese Überkompensation hat man natürlich ein wesentlich höheres Volumen, einen wesentlich höheren Aufwand. Um das Liquidität zu shiften, permanent zu shiften, was normalerweise der Anlage oder der Vermögensberater macht oder man selbst im Unternehmen Kapazitäten hat. Aber da fallen natürlich wahnsinnig viele Buchungen an, da fällt wahnsinnig viel Aufwand an. Dadurch wird der Negativzinstrend noch durch den Arbeitsaufwand und der zu bezahlen, auch, der da zu bezahlen ist, beim Buchhalter, beim Steuerberater vergrößert. Also muss es auch Möglichkeiten geben, das umzugehen. Und genau darüber wollen wir heute Abend reden. Wie kommen wir aus dieser Falle der Niedrigzinsen raus, ohne dass wir sie abwenden können? Wie kommen wir dann am schlauesten auch in einen positiven Bereich? Wir haben heute Abend dazu jemanden als absoluten Fachmann bei uns. Ich darf Dr. Rolf Müller begrüßen, der Fintegra Service in Nürnberg. Herzlich willkommen bei uns in der Branche. Guten Abend. Er ist seines Zeichens Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Er ist als Jurist auch promoviert und hat eigentlich ein, ja, er ist nicht nur eigentlich, er ist ein typischer Nürnberger. Er hat in Nürnberg studiert, er wohnt in Nürnberg, zwischendurch war er bei Rödl und Partner in Nürnberg 6 Jahre, war bei EY in Nürnberg 5 Jahre, ein dreijähriger Ausflug nach Frankfurt im Main, am Main, nicht im Main, am Main, also dann in meine Nähe hier, der hat sich mal ergeben, aber dann ging es ganz schnell wieder zurück nach Nürnberg und dann ist er selbstständig seit 2016, 2015, ne, seit 2017 Fintegra als Tech-Unternehmen, wie man das so schön nennt, als vor allen Dingen damit beschäftigt, Dienstleistungen rund um die digitale Vermögensverwaltung und der steuerlichen Darstellung für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, für Vermögensverwaltungspersonen dazu. Nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, dass wir heute Abend lernen, wie es anders geht, als nur einfach sitzen, die Negativzinsen zu tragen. Um von Ihnen, und ich denke, Sie haben alle großes Interesse daran, in Detailfragen bei Herrn Müller nachzubohren. Um von Ihnen die Fragen zu bekommen, können wir natürlich bei 50 Teilnehmern oder über 50 Teilnehmern jetzt nicht alle reden lassen. Deswegen bitte ich Sie darum, die Chatfunktion zu nutzen. Die Chatfunktion wird hier gezeigt. Ich kann die Fragen von Ihnen jederzeit in die Diskussion einführen, sodass wir mehr eine Interaktion, ja, fast wie eine Präsenzveranstaltung haben können, obwohl wir nicht alle präsent im Ort, an Ort, vor Ort in Nürnberg sind. Chatten Sie, schreiben Sie Ihre Fragen, werden sofort an Herrn eingekippt oder zusammengefasst, wenn es ähnliche Fragen sind. Um gleich einen Einstieg zu haben, was Ihnen als Herausforderung am meisten bei dem Thema, das wir heute besprechen, was Ihnen da am meisten auf dem Magen liegt, was Ihnen am meisten im Bauch quer liegt, haben wir mal fünf Fragen, mal fünf Herausforderungen definiert. Dazu möchten wir Sie bitte im Meeting abzustimmen, was Ihnen am meisten auf dem Herzen liegt. Und der Menti kommt, Sie sehen die Folie auf Ihrem Bildschirm, Sie meinetwegen am Ende eingeben und unter dem Code 3797 4545 kommen Sie auf die Abstimmung. Das lassen wir Ihnen mal so ein, zwei, drei Minuten Zeit und würden uns freuen, wenn Sie möglichst zahlreich diese Fragen beantworten würden, wenn Sie Ihre Herausforderung antippen würden. Ich freue mich darauf, dass wir das Ergebnis dann in ein, zwei, drei Minuten direkt mit in die Diskussion aufnehmen können. Also, los geht's an den Start. Menti, komm bitte. So, ich sehe gerade, da kommen noch ein paar Bälle angeflogen. Jawohl, okay. Die beiden Spitzenreiter sind mittlerweile, sind inzwischen Kursentwicklung schlägt in der Bilanz durch. Und genaue Kenntnis über effektiven Cashbedarf sind die beiden Spitzenreiter. Haben wir noch ein paar in der Abstimmung? Würde mich freuen. Moment. So, jetzt glaube ich, dass wir nicht mehr viel dazu gewinnen können. Gut, dann würde ich sagen, Starten wir in das, was Herr Müller uns mitteilt. Ach, da kommen noch welche jetzt, aber das ändert es nicht mehr massiv. Das ist wie bei Hochrechnungen nach der Wahl. Das ist wie bei Hochrechnung nach der Wahl. Okay. So, also, Herr Müller, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hier haben wir die Kursentwicklung schlägt in der Bilanz durch mit 32% am höchsten gewertet. Das zweite mit 24% genaue Kenntnis über den effektiven Cashbedarf. Und dann etwas abgeschlagen schon der Aufwand beim Steuerberater und der Aufwand bei der eigenen Buchhaltung. Gut, ja. Dann, Herr Müller, wir haben ja schon in unserem Vorgespräch festgestellt, dass wir beide die fränkischen Wurzeln haben. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, the stage is yours, aber in dem Fall erlaube ich mir jetzt mal von Franke zu Franke allmächtig, leg es einmal los.
Genau. Ja, vielen Dank, Sigmund. Und ich denke, herzlich willkommen zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die Umfrage gezeigt hat, dass wir im Vorfeld schon die spannenden Themen, was jetzt das aktuelle Liquiditätsmanagement angeht, auch adressieren konnten. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Thema heute diskutieren können. Ein Thema, was mich seit offen gesagt, 2, 3 Jahren schon sehr intensiv umtreibt. Ich komme aus der Beratung von großen Unternehmerfamilien, die sehr häufig auch mit diesen Themenstellungen dann befasst werden. Ich sage mal, urtypisches Mittelstandsthema, dass man eben relativ viel Liquidität in der Firma vorhält, erfolgreich wirtschaftet, aus verschiedenen Gründen, im Regelfall um die Versteuerung dann zu vermeiden, dann auch nicht ausschüttet. Und jetzt durch die von Ihnen vorhin angesprochenen, ja, Kombinationen, wenn Sie so wollen, aus erstmal Niedrigzins, dann gar kein Zins und jetzt Minuszins, jetzt gefordert ist, die herkömmlichen Herangehensweisen, was jetzt Liquiditätsmanagement in der Firma angeht, grundsätzlich zu hinterfragen. Also ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, diese Themenstellungen zu diskutieren, die üblichen Totschlagargumente, sage ich mal, die aus verschiedenen Ecken dann immer kommen, und dann auch durchaus auch die bestehenden Lösungsoptionen dann auch zu diskutieren. Vielleicht, Frau Wiggins, wenn wir mal in die Folie reingehen, dann, meine Damen und Herren, würde ich Sie gerne mit dem Herrn Siegemund gemeinsam die nächsten Minuten mal durchführen durch die, ja, Gemengelage rund um die unternehmerische Liquidität. Und Sie, Herr Siegmund, hat schon angesprochen, auch herzlich einladen. Machen Sie das Ganze auch uns etwas leichter, dem Herrn Siegmund und mir. Ansonsten sind wir beide so gebaut, dass wir auch die Stunde alleine bestreiten oder dann zu zweit. Lieber wäre es uns beiden, wenn Sie dann aktiv rangehen, wenn Sie dann Ihre Themen über die Chat-Funktion dann an den Herrn Siegemund dann rübergeben und wir dann Ihre individuellen Themenstellungen, wir haben über das Mentimeter jetzt dann einige, finde ich, spannende Voreinstellungen jetzt schon mitbekommen von Ihnen, dann auch aufgreifen und dann auch in die Präsentation, in die Diskussion dann einfließen lassen. Also fühlen sich frei von der Liebe weg, dann auch Ihre Themen zu adressieren. Wir haben hier, Sigmund und ich, im Vorfeld jetzt einen Fall mal gebildet und dann auch die Spieler auf dem Spielfeld dann benannt, so wie heute der Herr Löw, dann seine 26 Leute. Man könnte ja auch noch den Finanzverantwortlichen in der Firma mit dazu nehmen. Da komme ich auch gleich drauf. Das ist eines der zentralen Themen, was Sie auch adressiert haben. Nämlich die, sagen wir, bilanziellen, also die Auswirkungen der G&V, der Gewinn- und Verlustrechnung beim Unternehmer, wenn er denn jetzt seine Liquidität strukturiert anlegt. Wer mal eine erfolgreiche Unternehmerin, machen wir es mal heute weiblich, dann herangezogen, die jetzt dann Frau Wilkens im ersten Schritt durch erfolgreiches Tun eine entsprechende Liquiditätsposition aufgebaut hat, sagen wir mal 5 Millionen. Jetzt an liquiden Mitteln dann in der Firma hat und dann entweder verbal auf der Tonspur oder schriftlich dann von der Hausbank den netten Hinweis bekommt. Herr Siegmund hat die Gründe ja schon aufgezeigt. Wir müssen jetzt auch diese 5 Millionen Strafzinsen erheben. Tut uns furchtbar leid. Ich denke, alle in der Runde sind sich darüber im Klaren, das Thema, das ist jetzt nicht in einem halben Jahr weg, das ist auch nicht in einem Jahr weg. Das ist wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren noch da und auch mit den 0,5% Strafzinsen, die derzeit aufgerufen werden, ist das Ende der Fahnenstange da noch lange nicht erreicht. So, was tun, sprach Zeus. Entweder von der Hausbank oder wir haben hier in dem Fall mal einen Vermögensberater mit reingenommen, kommt dann der, ich meine, nachvollziehbare Hinweis, ganz banal, Strafzinsen fallen an auf Liquidität, also liquide Mittel, Bankguthaben und so weiter. Verwandle doch deine Liquidität in Anlagen, in Fonds, in Aktien, in ein Wertpapierdepot, Vermögensverwaltung und so weiter, wie auch immer, individuell oder standardisiert. Auf jeden Fall weg vom Geld, damit das Ganze nicht mehr unter den Strafzins fällt. So bekommt dann Herr Wilkens, der Unternehmer oder die Unternehmerin in unserem Fall, dann eine Anlageempfehlung für die Überschussliquidität. Was natürlich schon, und das Mentimeter, Herr Siegemund hat es ja aufgezeigt, eines der zwei zentralen Themen dann highlightet, nämlich wie viel zum Teufel von den 5 Millionen, die bei mir jetzt dann auf dem Bankkonto liegen, kann ich denn jetzt verantwortungsvoll dann überhaupt in eine strukturierte Anlage geben? Da kommen wir beim Unternehmer, wenn Sie sich da intensiver mit Unternehmern befassen, in der Runde sind ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch Berater von Unternehmern, das ist natürlich eins der Kardinalthemen, wenn Sie so wollen, des Mittelständlers schlechthin. Er hat erfolgreich gewirtschaftet, er mag nicht ausschütten, ansonsten schlägt der Fiskus zu. Auf der anderen Seite hat er natürlich dann eine Urangst, dass dann, bleiben wir bitte bei der Überschussliquidität, Frau Wilkens, vielen Dank. Der hat natürlich eine Urangst, dass er von den 5 Millionen praktisch zu viel anlegt. Warum? Einerseits ist das Ganze natürlich nicht mehr so liquide, was aber durch die Form auch der Anlage wiederum aufgefangen werden kann. Andererseits mag natürlich sein, dass durch die strukturierte Anlage dann der Wert im Regelfall temporär dann unter dem Einstandskurs liegt, sodass er dann, wenn er das Geld tatsächlich braucht, dann in die eher schwierige Situation reinkommt, dass er dann zur Unzeit dann auch diese dann geparkte, angelegte Liquidität dann mobilisieren muss, Verluste in Kauf nehmen muss, was natürlich unheimlich schmerzt. Was auf keinen Fall sein darf für den Mittelständler, und da haben wir viele begleitet auch, das ist ein durchaus lösbares Problem mit einer intelligenten Cashplanung, kann man das relativ gut greifen, diese Bodensatz- oder Überschussliquidität. Wir haben es hier mal mit 1 Million angenommen, die dann wirklich absolut verantwortungsvoll vom Unternehmer dann auch strukturiert angelegt werden kann. Das ist nämlich genau der Betrag, wir nennen den Flow to Equity, also der Teil, der jetzt dann normalerweise zum Eigenkapital fließen würde, den er normalerweise ausschütten würde und auch müsste, wenn nicht der Fiskus sonst zuschlagen würde. So, jetzt hat er einen guten Vermögensberater, der schlägt ihm vor, ja gut, dann leg halt wenigstens diese Million an und spare dann die 5.000 Euro, also die 0,5 Strafzinsen auf die Million. Und jetzt kommt, das vorhin im Mentimeter ja auch angesprochen, einerseits der Aufwand beim Steuerberater, andererseits vergleichbar dann auch vorhin von der Quotierung, was jetzt übrigens auch dem Teilnehmerfeld entspricht, Herr Siegemund, das ist zum Teil sind es Berater, zum Teil sind es Unternehmer, die das auch selber abbilden. Dann kommt natürlich die Problematik, dass dann derjenige, der dann die Anlage verbuchen darf, darf in Anführungsstrichen, dann natürlich jetzt gehalten ist, anders als bislang, Positionen, die durchaus anspruchsvoll sind, also Fonds, Aktien, ETF, Optionen, was auch immer dann der Vermögensberater eben ins Depot legt, dann einerseits handelsrechtlich zu verbuchen und andererseits auch steuerlich zu beurteilen. Was dazu führt, Frau Wilkens, nächsten Pfeile zeigen das, dass hier plötzlich ein Konfliktpotenzial entsteht. Das haben wir die letzten 3 Jahre sehr intensiv, 2,5, 3 Jahre intensiv in vielen Gesprächen gemerkt, dass dann der Steuerberater in eine ganz schwierige Rolle hineinkommt, offen gesagt, weil ihr durch den Verbuchungsaufwand im Depot, in der Firma, einen deutlich höheren Aufwand hat. Der Unternehmer dies in vielen Fällen, offen gesagt, jetzt nicht so nachvollziehen kann oder mag. Und dann entsteht ein, finde ich jetzt sehr unschöner, manchmal auch unnötiger, aber eben strukturell angelegter Konflikt zwischen dem Steuerberater einerseits und dem Vermögensberater andererseits. Der Vermögensberater rät zur Anlage, der Steuerberater rät ab, beziehungsweise weist den Unternehmer darauf hin, das kannst du gerne tun, aber durch die Anlage im Depot muss ich dir natürlich deutlich mehr an Honorar abnehmen, als bislang jetzt dann für deinen Jahresabschluss, für die Buchhaltung, für die Steuererklärung, für deine Firma. Warum? Weil die Verbuchung des Depots einfach einen deutlich höheren Aufwand verursacht. Das hat viele Gründe, weil der Steuerberater mit diesem Themenfeld im Regelfall jetzt nicht so intensiv befasst ist, weil die Systeme wenig Unterstützung bieten. Und der Unternehmer oder in unserem Fall die Unternehmerin ist dann in der eher schwierigen Situation, dann entscheiden zu müssen, ja gut, soll ich jetzt dann tatsächlich diese Strafzinsen in Kauf nehmen, in unserem Fall hier die 5.000 Euro? Oder gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dann diese Anlage dann für die Bodensatzliquidität vorzunehmen und dann eben aus dieser Geldvernichtung herauszukommen? Und an der Stelle haben wir angesetzt bei der Fintegra vor 3 Jahren, weil wir eben auch gesagt haben, es kann nicht sein, dass diese Belegverbuchung, die hier dann noch sehr weit verbreitet ist bei den Wertpapierdepots, dann tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, und haben dann angefangen, ein digitales System zu entwickeln, was wir, Frau Wilkens, in der nächsten Folie oder den Pfeilen dann entsprechend ziehen. Was wir tun ist, wir nehmen dieses Konfliktpotenzial, wenn Sie so wollen, aus dieser Gemengelage heraus, was die Verbuchung und den Verbuchungsaufwand angeht, indem wir dann die Depots automatisiert oder teilautomatisiert verbuchen, also für einen Festpreis, dann praktisch diese Depot, diese Anlageempfehlung des Vermögensverwalters dann auch für die Unternehmerin in unserem Fall dann auch kalkulierbar macht, was dann in vielen Fällen dazu führt, dass eben dann die Unternehmerin die Anlageempfehlung annimmt und dann auf wundersame Weise dann diese minus 5.000 Strafzinsen dann plötzlich in plus 15.000 Anlageertrag dann auch verwandelt werden, was dann zumindest die Schmerzen bezogen auf die Strafzinsen auf dem restlichen Liquiditätsbetrag dann zumindest mildert. Und eben auch dazu führt, dass eben dann auch die Bodensatzliquidität, also der Betrag Flow to Equity, der normalerweise ausgeschüttet würde, dann auch einigermaßen vernünftig dann angelegt wird. Das ist ein Thema, was mich seit 2 Jahren ungefähr umtreibt. Da waren wir vor 2 Jahren noch etwas früh dran, offen gesagt. Also da hat man noch geglaubt, gut, das mit den Strafzinsen ist dann ein temporäres Thema. Das wird sich dann irgendwie auf wundersame Art und Weise von alleine erledigen und irgendwann ist es weg. Das ist so wenig weggegangen wie die Überschussliquidität bei den Firmen. Die ist auch noch da, die bleibt auch noch da, Gott sei Dank, muss man sagen. Und dann ist natürlich das Thema, was wir heute diskutieren, Sigimund, ist ein Dauerbrenner, ist meiner Meinung nach eins der wirklich absolut relevanten unternehmerischen Themen, weil dann der Unternehmer natürlich auch jetzt mit gewissen Tabus, sage ich mal, brechen muss. Also Sie haben jetzt im Mentimeter auch gesehen, irgendwo die Wertentwicklung schlägt auf die G&V durch, also verfällt, wenn Sie so wollen, auch das unternehmerische Ergebnis zum Guten wie zum Schlechten, je nachdem, wie es eben läuft. Gibt es Lösungen, die Verbuchung, der Aufwand ist höher, das Risiko ist natürlich etwas höher, aber wie gesagt, wenn Sie den Betrag anlegen, den Sie sonst, das ist auch so ein mentales Problem, wissen Sie, wenn Sie den Betrag anlegen in der Firma, den Sie alternativ sowieso ausschütten würden, ja, dann ist es ein, wenn Sie so wollen, Entschuldigung für den provokanten Begriff, das ist ein Scheinproblem, was wir gerade diskutieren, auch dieser Wertverlust, wenn Sie so wollen, in der Firma, weil es eigentlich kein Wertverlust in der Firma ist, sondern eben bezogen auf den Teil des erwirtschafteten Ergebnisses, den Sie eigentlich dem Gesellschafter zur Verfügung stellen müssten. Also hochkomplex Und ich finde ganz spannend und auch ganz wichtig, um die Unternehmer dann auch an der Stelle dann auch zu begleiten und ihnen dann auch Lösungen dann auch aufzuzeigen, weil man ansonsten natürlich schon unglaublich frustriert ist, dann zuzuschauen, wie dann das hart erarbeitete Geld dann so nach und nach wie Butter in der Sonne dann irgendwie dahinschmilzt.
Klingt ein bisschen nach It's Magic, Herr Müller. Wenn Sie sagen, aus minus 5.000 mache ich schon mal plus 5.000, mache ich schon mal plus 15.000. Sie haben es jetzt so ein bisschen erklärt, wie das funktionieren kann und wie es funktionieren könnte und sollte. Was steckt da eigentlich jetzt genauer dahinter? Weil in die Anlage selbst, in die Geldanlage selbst, greifen Sie ja nicht ein, oder?
Um Gottes Willen, Danny, also respice finem. Also wir kennen unsere Grenzen. Und mit Magie, Sie sprechen mit einem Franken, mit dem Terminus kann ich wenig anfangen. Was man machen kann, ist, ich kann vielleicht etwas erleuchtend oder erhellend beitragen, wo jetzt dann in der Praxis die Themen sind, woher auch diese Aufwände kommen und wie man auch dann zeitgemäß, sage ich mal, mit diesen Themenstellungen umgeht. Vielleicht gehen wir im ersten Schritt mal verwegens in das traditionelle Abbilden eines Depots in der Firma. Das heißt, wir haben jetzt ganz am Anfang der Kette, wenn Sie so wollen, eine Bank. In der Bank werden die Bewegungen im Depot, also Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen und so weiter, jetzt dann in der Kernbankensoftware abgebildet. Die Kernbankensoftware generiert einen Beleg, also ein Stück Papier oder dann einen digitalen Beleg, wenn Sie so wollen. Dieser Beleg wird dann verwegens auf würdevolle Art und Weise dann dem Steuerberater zugänglich gemacht. Das ist ein Arbeitsprozess, der ist seit 500 Jahren unverändert. Immer gleich, der Steuerberater interpretiert einen Beleg, was ich jetzt nicht despektierlich meine, das ist die Aufgabe einfach des Steuerberaters, gerade im buchhalterischen Bereich, also keine Buchung ohne Beleg. Das heißt, er interpretiert einen Beleg und überlegt aus den einzelnen Datenfeldern, den Textfeldern, wenn Sie so wollen, auf dem Beleg, was steckt dahinter? Ist das Ganze jetzt dann jetzt buchhalterisch in einer bestimmten Form abzubilden? Dann verbucht er den Beleg. Die Krux an dem Beleg verbuchen ist an der Stelle, dass die Systeme, verwegens, wenn Sie eins noch weitergehen, dann praktisch die herkömmlichen, wenn wir jetzt mal Dativ genommen, aus naheliegenden Gründen, also nicht nur, weil es in Nürnberg ansässig ist, dieses Unternehmen, sondern weil es einfach sehr, sehr marktdominant ist und fast alle größeren Unternehmen dann Buchhaltung, Jahresabschluss, auf jeden Fall dann, wenn es in die Steuer geht, dann mit Dativ arbeiten. Das Krux an dem konventionellen Ablauf ist letztendlich, dass die Belegverbuchung nur möglich ist in Kombination mit einer Vielzahl von zusätzlichen Informationen. Das heißt, also es reicht nicht, dass Sie den Beleg angucken und sagen, das ist jetzt der Verkauf einer Siemens-Aktie, sondern um dann den bilanziellen Vorgang abzubilden, also den meinetwegen Kurs oder den Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsverlust zu ermitteln, brauchen Sie eine Vielzahl von weiteren Informationen. Also Anschauungskosten, Nebenkosten, Kurse, Zeitpunkte und so weiter. Wenn Sie Fonds verbuchen, müssen Sie dann die steuerliche Klassifikation wissen. Das sind alles Informationen, die auf dem Beleg nicht stehen, sondern die Sie über Zusatzinformationen, Google, Handelsblatt und Vista, Bloomberg und so weiter, also praktisch aus Informationssystemen besorgen müssen. Da müssen Sie eine Vielzahl von Nebenrechnungen führen, also im Regelfall in Excel. Und Sie haben also dann je nach Größe und Komplexität des Depots dann Monster oder monströse Excel-Tapeten, die am Ende kein Mensch mehr versteht, meistens Sie selbst auch nicht mehr. Und aus dem heraus leiten Sie dann die Buchungssätze ab. So, das ist der konventionelle Prozess. Was wir bei der Fintecra vor 2-3 Jahren, um eben diesen, wie wir meinen, jetzt durchaus optimierbaren Ablauf dann weiterentwickeln zu können, haben wir einen digitalen Prozess dann aufgezeigt und entwickelt. Das heißt, bei uns geht die Verbuchung, wenn Sie so wollen, direkt auf Basis des Kernbankensystems vonstatten, also jetzt nicht belegbasiert. Der Beleg läuft praktisch parallel, der ist für Dokumentationszwecke notwendig, der ist notwendig, um dann später bei Betriebsprüfungen den Vorgang mit der Finanzverwaltung diskutieren zu können. Aber die Verbuchung erfolgt losgelöst vom Beleg, weil wir eben direkt an die Quelle gehen, wenn Sie so wollen, der Daten, nämlich zur Bank. Das heißt, wir ziehen uns dann die Kerndaten des Depots, Anschaffungen, Veräußerungen, Währungen, Dividenden, Zinsen und so weiter, alles, was praktisch hier gebraucht wird, in größtmöglichem Umfang aus der Kernbankensoftware, und zwar direkt von den Datenfeldern der Bank. Dort werden ja die einzelnen Transaktionen abgebildet, generiert. In einem zweiten Schritt veredeln wir diesen Datenbestand, weil wir wissen, was hinten praktisch bei Dativ gebraucht wird. Das importieren wir wiederum von Kurzinformationssystemen, also von WM Info. Wird quasi dann alles gekauft, was die Bank nicht mitliefert. Du kannst zum Beispiel die Fondsklassifikation dann kaufen. Kostet, sagen wir, 30 Cent, diese Information. Das wird dann automatisch zugebucht zu der einzelnen Position im Depot. Und dann ist dieser Datenbestand, der ist so homogen und dann auch so granular aufgebaut in der Datenbank bei uns. Also die einzelne Aktie, der ETF, der Fonds und so weiter. Das ist alles dann praktisch so hochwertig von der Datenqualität, dass Sie dann automatisiert dann Buchungsvorschläge ermitteln können. Und dann auch dem Steuerberater oder dem Unternehmer, wenn er selber bucht, dann übermitteln können. Diese Buchungsvorschläge werden dann vorher mit dem Steuerberater abgestimmt, also die Konten, auf die gebucht wird, werden abgestimmt. Seine fortgeführten Anschaffungskosten, alles, was er da in seiner Buchhaltung drin hat, wird in unsere Maschine initial eingegeben. Und wenn diese Systeme dann verbunden sind, also das Buchhaltungssystem des Steuerberaters mit unserer Maschine, dann wird auf den Knopf gedrückt und dann wird automatisiert dann auch von dem Steuerberater in Dativ exportiert. Das ist dann der finale Schritt. Das heißt, der Steuerberater klickt und importiert dann die ganzen Buchungen, sodass dann eben keine Interpretation eines Beleges mehr erfolgt, sondern ein, wie wir meinen, zeitgemäßes Prozedere dann vonstatten geht, nämlich ein digitaler Datenfluss, also von der Bank mit Veredelung bei uns in Dativ. Und es nimmt natürlich viele Friktionen raus, weil sie dann auch eben die Verbuchung, also unser heutiges Thema, auch der betrieblichen Depots, plötzlich kalkulieren können. Das heißt, Sie wissen, bei einem normal strukturierten Depot, das kostet bei unseren Partnerbanken, das ist die V-Bank und die Bethmann Bank, 59 Euro pro Depot, also für ein üblich strukturiertes Depot. Bei den Nicht-Partnerbanken kostet es 1200 Euro. Und dann haben Sie eine entsprechende Kalkulationsbasis und können das Ganze dann auch durchaus auch durchrechnen. Der Unternehmer möchte ja am liebsten dann auch das Ganze durchgerechnet haben. Das heißt, Sie haben dann einen prognostizierten Anlageerfolg. Dann haben Sie Kosten und da fallen eben die Kosten dann mit rein. Und dann haben Sie eine solide Grundlage, wie wir meinen, um dann auch entscheiden zu können, ist jetzt diese Anlage auf Unternehmerebene dann sinnvoll oder nicht. Und durch diese zeitgemäße automatisierte Verbuchung haben wir die Erfahrung gemacht, wir haben einen sehr großen Zulauf derzeit, was unternehmerische Depots angeht bei der Fintegra, nehmen wir da diese Friktionen raus und die Kollegen sind in fast allen Fällen, wir haben eine sehr hohe Annahmequote bei unserem Angebot, da auch extrem erfreut, wenn man diese ja unschöne Arbeit, wenn Sie so wollen, dann auch abnimmt. Die haben genug anderes zu tun.
Gut, wenn man dieses Schaubild sieht, dann ist ja das in gleicher Größe wie Beleg generieren hier im konventionellen Bereich dargestellte Fintegra doch wesentlich aufwendiger, weil sie ja die kompletten Informationen dazu sammeln. Und damit, also sie vervollständigen im Prinzip den Beleg. Ja? Sie vervollständigen den Beleg und machen den einfacher zum Verarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hergehen würde als Unternehmer und würde sagen, ich bin jetzt in dieser 1 Million Überschussliquidität, bin ich jetzt mal richtig aktiv und mache das über meinen Vermögensverwalter und gehe da richtig, ich sag mal nicht zocken, aber gehe in ständige Bewegung rein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das geht trotzdem bei Ihnen schneller als man das zu Fuß jemals machen könnte und problemlos durch und auch so, dass sich die Steuerbehörden akzeptieren würden. Sonst hätte Dativ sie ja nicht ja, zertifiziert als als Beleggenerator quasi da zwischendrin. Es ist also vollkommen egal, was, in welcher Geschwindigkeit ich mit dieser Million mache.
Man muss ein bisschen einschränken. Also, wenn Sie natürlich jetzt dann irgendwie zu Interactive gehen und anfangen zu traden und 50.000 Trades im Jahr haben, dann wird es nicht funktionieren, wenn Sie ein normal strukturiertes Depot haben. Unsere Erfahrungswerte sind jetzt die in einem normal strukturierten, also Vermögensverwaltungsdepot, sind im Schnitt so zwischen 15 und 25 Titel. Also wenn Sie jetzt nicht fondsbasiert dann irgendwie anlegen, sondern Einzeltitel basiert, aus diesen 15 bis 25 Titeln haben Sie etwa bei normalem, also auch durchaus aktiven Umschlag, haben Sie so 150 bis 200 Buchungen und in dem Depot. Und die sind alle durch die Pauschalpreise bei uns dann gecovert. Wenn Sie natürlich jetzt Exzessbuchungen dann irgendwo haben, dann kosten die zusätzlich, ist aber immer noch in einem einigermaßen vertretbaren Bereich.
Das heißt also, die 15.000 Euro, die auf der ersten Folie standen, ganz unten links, die sind dann nicht gleich wieder weg in Richtung Fintegra.
Ja, in dem vorhin geschilderten Umfang mit 950 Euro oder 1200 Euro, aber im Normalfall darüber hinaus nicht. Also,
Okay.
und wir machen es seit 3 Jahren jetzt dann sehr intensiv, wenn heuer so etwa 1000 Depots verbuchen. Und da ist es so, dass dann auch diese Preise und diese Pauschalbuchungen, wenn Sie so wollen, diese 200, die decken etwa so 80 bis 90% der typischen Depots ab. Also wir haben ganz selten so Ausreißer nach oben, die haben wir schon mit 300, 400, 500 Buchungen, aber darüber hinaus ganz, ganz selten. Also wenn Sie da auch mit Vermögensverwaltern reden, dann ist es so, dass jetzt dann durch diesen Intensivumschlag dann auch nicht in allen Fällen, lassen Sie mich das mal so formulieren, damit auch der entsprechend höhere Anlageerfolg korreliert. Sondern da ist es so, wie gesagt, diese 200 Buchungen, die decken eigentlich den meisten Bedarf ab.
Treten Sie da auch ein bisschen in Konkurrenz zu den Steuerberatern der Unternehmen oder sind Sie da mit denen vollkommen fein?
Also mittlerweile ist es sehr unkompliziert geworden, also offen gesagt. Anfänglich war es etwas komplizierter. Weil wir da auch Neuland betreten haben, dann auch bei der Fintegra. Und weil der Steuerberater, ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht um Kopf und Kragen rede, da jetzt nicht dazu tendiert, offen mit Berufskollegen zusammenzuarbeiten.
Okay. Wenn wir über Überschussliquidität
Aber
sprechen,
mittlerweile, lassen Sie mich das vielleicht noch schnell
ja,
zu Ende führen. Entschuldigung, bin ich so unhöflich.
klar.
Aber wenn man mal angefangen hat, Sigimund, dann muss man es auch zu Ende bringen. Da kommen wir gleich drauf, Frau Wilkins-Eins.
Okay.
Dann ist es so, dass wir mit den Steuerberatern wirklich mittlerweile ein sehr unkompliziertes Miteinander haben, weil sie danach fragten, weil wir eben mit dem Kunden im Grunde nicht in Kontakt treten. Das heißt also, der Steuerberater hat jetzt das Depot, was er zu verbuchen hat. Der gibt das Ganze quasi zu uns. Wir verbuchen, wir liefern ihm das verbuchte Depot. Also der kriegt von uns so Buchungsstapel, nennt sich das bei uns. Schreckliches technisches Wort. Und da klickt er und dann ist alles bei ihm importiert. Und jetzt sein Kunde, der Unternehmer, der bekommt das gar nicht mit. Ne? Das bestenfalls, dass er dann zustimmt, dass die Belege dann zu uns gelangen. Aber auch dies kann kollegialiter von dem einen Steuerberater quasi an den anderen gegeben werden. Und das ist total unkompliziert. Also am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig für viele Kollegen, aber mittlerweile, wie gesagt, die Kollegen sind Gott froh, wenn ihnen jemand diese wirklich blöde Arbeit, wo sie dann nur unnötige Honorardiskussionen noch haben mit dem Kunden, wenn man ihnen die abnimmt.
Okay. Jetzt kommen hier ein paar Fragen rein bei uns. Ähm,
Okay.
eine, eine, zur, eine zum Thema Überschussliquidität. Wir haben ja ein paar Mal jetzt über Überschussliquidität gesprochen. Sie haben ja am Anfang diese 5 Millionen und die 1 Million Überschussliquidität dargestellt. Wie kann man diese denn, die Überschussliquidität denn tatsächlich ermitteln? Was ist die Definition für Sie in Sachen Überschussliquidität?
Da gibt es in der Praxis dann verschiedene Formen, wenn Sie so wollen, wie Sie diese Überschussliquidität ermitteln. Und ich habe vorhin ja gesagt, ich halte es für ein ganz zentrales Thema. Also, weil das ist so ein Unwohlsein, so eine Urangst des Unternehmers, quasi diese Liquidität in zu großem Umfang aus der Hand zu geben, nicht mehr verfügbar zu haben. Weil wenn man als Unternehmer irgendwas lernt, dann läuft immer irgendwas schief. Es kommt immer irgendwas zur Unzeit. Oder was natürlich genauso fatal sein kann, es kommt dann eben auch die Chance zur Unzeit um die Ecke. Ne? Kannst dann irgendwie einen Kollegen kaufen oder Konkurrenten übernehmen oder was der Geier. Ne? Und dann möchtest du natürlich diese Liquidität in der Form dann auch verfügbar haben. Und dann möchtest du eben jetzt nicht zur Bank laufen und dann praktisch um Geld bitten. Ne? Das ist so ein, ich kann das, bin selber Unternehmer, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, und verwickeln vielleicht zeigen wir das mit dem Flow to Equity mal, also diese Liquiditätsermittlung, was wir jetzt vorhin schon hatten. Es ist so, also wir nennen das Flow to Equity, also praktisch der Teil der Liquidität in der Firma, der an sich zum Eigenkapital fließen müsste und den der Unternehmer nur nicht ausschüttet, weil ja meistens zwei Gründe. Erstens, er keine Lust hat, dass dann der Fiskus zuschlägt. Das ist dann der Fall, wenn Sie in Kapitalgesellschaften sind, ausschütten und dann zahlen Sie halt 25, 30% dann auf diese Ausschüttungen. Das mag man nicht. Ein zweiter, jetzt etwas unschöner klingender Aspekt ist der, dass dann bei der Ausschüttung häufig dann andere Gesellschafter, also nicht nur der tätige Gesellschafter, sondern andere Mitgesellschafter in den Genuss des Unternehmensergebnisses kommen, was vor allem der tätige Unternehmer nicht immer für wirklich gut hält und deswegen eben auch eine gewisse Zurückhaltung hat, wenn Sie so wollen, auszuschütten. Und dann ist es so, wenn Sie dann tiefer reingehen, dann müssen Sie quasi den Teil der Liquidität ermitteln, den Sie normalerweise ausschütten würden. Und das ist etwas, wo es unheimlich hilft, eine gewisse, ich sag mal, Rationalität, Sigmund, in das Thema reinzubringen, das Ganze zu entmystifizieren, ne? Dass man dann sagt, ich brauche die 5 Millionen und dann wird das Thema quasi zur Seite gelegt. Und das meinte ich vorhin auch mit Tabubruch. Also der Unternehmer muss sich dem Thema stellen. Wenn Sie das mal mit den 0,5 oder sagen wir mal, das wird mal 0,75 oder 1% die nächsten ein, zwei Jahre, wenn Sie das mal über 5 Jahre dann irgendwie weiterrechnen, dann machst du ja richtig Geld kaputt. Ne? Und dann finde ich ganz wichtig, dass man das Thema entmystifiziert und dem Unternehmer dann einfach aufzeigt, die 5 Millionen, von den 5 Millionen, die 1 Million, die brauchst du in keiner der denkbaren Spielart, in keinem denkbaren Szenario. So, und da haben wir sehr gute Erfahrungen jetzt früher in der Beratung auch gemacht, dass sie dann an der letztendlich an der G&V ansetzen. Das, was sie dann rechts sehen, ist eine klassische Cashflow-Rechnung. Das heißt, du hast dann einen Jahresüberschuss, also das Nachsteuerergebnis, und dann ermittelst du bestimmte Zu- und Abschreibungen, die eben jetzt nicht zahlungswirksam sind, sodass du dann den eigentlichen Zahlungsmittelbestand ermittelst. Dann auch unter Berücksichtigung von Fremdkapital, Aufnahme, Tilgung und so weiter, der in der Firma verfügbar ist, den du ja dann auch bei erfolgreichen Weiterwirtschaften auch kontinuierlich wieder erwirtschaftest. Das ist etwas, was man auch dem Unternehmer auch zeigen muss, ne? Was er natürlich auch alles weiß, wo er auch verdammt stolz drauf ist, ne? Wo man aber auch dann sieht, Mensch, Teufel, das ist der Fluch der guten Tat, nenne ich sowas, das wird ja immer schlimmer. Auch die Folgejahre, nicht? So. Und dann kannst du mit dem Unternehmer, das ist dann eine Art Verlängerung auch dann dieser Cashflow-Rechnung, dann gehst du das mit dem Unternehmer durch und dann nimmst du dann jeweils immer etwas weg. Ne? Das heißt also, du hast dann einen Betrag von den 5 Millionen runter, meinetwegen von 2 Millionen, ne? In dem Beispiel von vorhin. Und dann sagt der Unternehmer, oh, da brauche ich aber dann fürs Konto oder so, wenn ich eine neue Maschine kaufe in 2 Jahren, da brauche ich unbedingt so und so viel. Ne? So, dann sagst du, na gut, dann nehmen halt 500.000 weg. Mehr Skonto werden sie dann nicht brauchen. Na gut. So, und dann kann es aber sein, dass ich da noch irgendwie was kaufe und da noch was machen will, dann nimmst du halt nochmal 500 weg und dann bleibt halt diese Million übrig. Und da bei der Million fällt ihnen dann nichts mehr ein. Und das ist der Betrag, den Sie dann auch wirklich guten Gewissens als Unternehmer anlegen können.
Okay. Eine weitere Frage, die sich hier noch stellt im Teilnehmerkreis, ist, bei welchen Banken kann ich denn diesen, oder bei welchen, mit welchen Banken kann denn dieser Service erbracht werden? Geht das mit jeder Bank oder geht das mit den Depotbanken, die Sie vorhin genannt haben, oder mit wem geht das?
Also es geht mit jeder Bank, die in der Lage ist, einen vernünftigen Beleg zu generieren. Also mit jeder, ich sage mal, zivilisierten Bank, jetzt ist es möglich, Inland, Ausland. Wir haben Partnerbanken, also die V-Bank und die Bethmann Bank, die hier auch das Ganze entsprechend unterstützen über Schnittstellen. Aber das ist vom Prinzip her mit jeder Bank abbildbar. Also wenn Sie jetzt dann mehr in den FX-Bereich, also in den Derivate-Bereich dann irgendwo reingehen, dann wird es etwas schwieriger. Aber auch da, wenn Sie dann, ich sag mal, mit konventionellen Banken, Consors und Co. dann arbeiten, auch kein Problem. Schwierig ist, wenn Sie dann mit Häusern arbeiten, Interactive zum Beispiel, ist der Marktführer jetzt in Amerika jetzt dann, was jetzt so Trading-Sachverhalte angeht, da müssen wir passen. Also das können wir zwar machen, ist aber jetzt nicht bezahlbar.
Okay. Bilanzielle Verwerfungen sind hier thematisiert worden im Chatkreise hier. Wie kann ich bilanzielle Verwerfungen vermeiden? Was muss ich dafür tun, um da ja, sagen wir, sauber zu bleiben?
Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe vorhin auch von Mentimeter ja dann auch die Ergebnisse mit Interesse auch gesehen. Kann ich auch alles gut nachvollziehen. Also das sind genau die Themen, Sigmund, wissen Sie, die in der, ohne da jetzt despektierlich wirken zu wollen, aber die ganz typischerweise gegen die Anlage von unternehmerischer Liquidität ins Feld geführt worden sind und natürlich auch heute noch werden. Hintergrund ist schlicht und ergreifend, wenn Sie jetzt dann eine Cash-Position in der Firma haben, also Liquidität, Bankguthaben, dann haben Sie, also jedenfalls bei normalen Verhältnissen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, lassen Sie mich das mal so formulieren, haben Sie keine Bewertungsfrage. Das heißt, wenn das 5 Millionen Euro sind, dann sind es in der Bank, auf der Bank, dann sind es in der Bilanz dann 5 Millionen Euro. Zum Jahresende. Wenn Sie da jetzt einen Fonds zeichnen, wenn Sie Aktien zeichnen, dann müssen Sie natürlich dann Wertschwankungen, also abhängig davon, ob Sie es im Anlagevermögen haben, im Umlaufvermögen haben, das sind bestimmte handelsrechtliche Kategorisierungen, müssen Sie diese Wertschwankungen abbilden. Wenn sie vorübergehend sind, dann anders gelagert als dauerhaft. Aber es kann natürlich sein, dass wenn die Aktie, Sie haben die mit 100 gekauft und dann 31,12 am Stichtag ist dann der Kurs irgendwie bei 90, dass Sie dann praktisch 10 Wertverlust dann praktisch in der Bilanz dann oder in der G&V dann abbilden müssen. Okay. Wenn Sie umgekehrt, das ist das Dilemma jetzt beim deutschen Handelsrecht, wenn Sie die für 100 kaufen und dann ist sie 110 wert, dann dürft ihr aber keine 10 Gewinn zeigen, nicht? Sondern dann hast du als vorsichtiger HGB-Kaufmann, hast du eine stille Reserve gebildet, freust dich, weil du ein ordentlicher Kaufmann bist und dann hast du natürlich dann eine entsprechende Verfälschung. Ne? So. Und das kann ich gut nachvollziehen. Also da gibt es von der Praxis her einmal die Möglichkeit, dann das Ganze quasi zu analysieren. Das heißt, dass man dann für die Ergebnisermittlung des Unternehmens diesen Block einfach rausnimmt. Das ist relativ einfach, indem du hergehst und sagst, du hast ein ordentliches Ergebnis und dann dieses Finanzergebnis ist ja sowieso innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung eine eigene Position. Also das wäre so, sage ich mal, das Einfachste, um dann auch einfach dieses, ich sag mal, operative Ergebnis der Firma aufzeigen zu können. Wenn Sie dann tiefer reingehen, wir haben das für einige Kunden mal entwickelt, auch mit der V-Bank mal für so Depotstrukturen, dann können Sie auch versuchen, dann dieses Depot, was Sie anlegen, dann in eine Beteiligung, also nur bilanziell umzuwandeln, durch ein Investitionsvehikel, wenn Sie so wollen, und dann die Bewertung dieses Depots dann eben jetzt nicht mehr als Finanzanlagevermögen vorzunehmen, sondern als Beteiligung, Und eine Beteiligung bewerten Sie anders, nämlich mittelfristig. Und wenn Sie dann so typische Wertschwankungen im Depot haben, dann nehmen Sie quasi diese Bewertungsthematik dann komplett raus. Also, was ich damit sagen will, Sigmund, ist, Sie haben da schon Möglichkeiten, das Ganze dann auch, sag mal, gestalterisch dann zu eliminieren mit einem überschaubaren Aufwand. Das geht und ich prognostiziere, ich komme ja eigentlich aus der Gestaltungsberatung, das ist nur Frage der Zeit, bis dann diese Dinge durch pfiffige Kolleginnen und Kollegen dann auch so abgebildet werden, dass man dann dieses Problem dann auch rausnimmt. Aber es ist nachvollziehbar.
Also im Chatverlauf sehe ich, dass es hier mal Fragen gab, mittlerweile geklärt oder einigermaßen erklärt, was die 950 € und die 59 € betrifft. Ich glaube, da werden im Nachgang sicherlich noch mal einige Teilnehmer sich bei Ihnen melden, Herr Müller, um das noch mal nachzuvollziehen und zu sehen, wie schaut das dann tatsächlich aus, was wird tatsächlich gemacht für die 950, was ist da an Leistung dahinter. Aber das ist ja auch sicherlich nichts Schlechtes, wenn man sich dann mal genau darüber auch direkt mit Ihnen unterhält. Da freuen wir uns ja jetzt schon drauf, dass da im Nachgang noch was passiert. Wir haben gestern schon, oder Sie haben gestern schon so fünf Fragen, so Verhinderungsfragen haben wir sie genannt, warum etwas nicht geht, mal über LinkedIn gepostet und mal über den Äther gejagt. Genau das sind diese fünf Fragen. Wir haben in LinkedIn gesagt, die Auflösung kommt heute. Vielleicht sagen Sie zu diesen fünf Verhinderungsfragen nochmal. Die Verhinderung kennen wir ja alle, warum irgendwas nicht funktioniert. Und vielleicht führen Sie noch mal ein bisschen aus, weshalb es trotzdem funktioniert. Also das kann man doch nicht machen, weil, und ist doch möglich, denn. Und das ist dann Ihre Antwort auf das, warum es nicht funktionieren soll. Herr Müller, führen Sie uns mal durch diese fünf Antworten durch, bitte.
Ja, sehr gerne. Das erste Thema hatten wir jetzt schon jetzt ausführlich gehighlightet und wie gesagt, ich kann das extrem gut nachvollziehen. Glaube auch, dass es jetzt hier von der Begleitung, das betrifft den Steuerberater, das betrifft die Hausbank und das betrifft auch den Vermögensverwalter, dass es eine sehr, ja, sehr verantwortungsvolle Geschichte ist. Auch im Umgang mit dem Unternehmer, dass man es auch absolut respektieren muss, dass eben ein Teil der Liquidität jetzt einfach nicht strukturiert angelegt wird, sondern einfach unter dann Inkaufnahme von Strafzinsen dann auch jetzt im Unternehmen bleibt. Aber ich glaube, dass eben diese Unsicherheit des Unternehmers, also wie viel von den 5 Millionen in dem Beispiel von vorhin, kann ich denn zum Teufel jetzt da eigentlich anlegen? Durch diese, ich habe es mal professionelle Ermittlung der Bodensatzliquidität genannt. Das heißt, dass Sie auf Grundlage dann Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung, Ihrer BWA, Ihrer Planung, also je nachdem, also was Sie da bei sich im Unternehmen verwenden für die Steuerung des Unternehmens, dann selber oder dann mit Partnern, Steuerberater, dann eben diese Bodensatzliquidität ermitteln können. Also ich glaube, dass man da wirklich das gut entmystifizieren kann. Also und dieses Bauchgrummeln vom Unternehmer dann wegnehmen kann. Und dann kann man auch sagen, dann nimmst halt auch nur die Hälfte von dem, was jetzt dann hier ermittelt wird. Aber da quasi gar nichts anlegen, das ist etwas, was man aus meiner Sicht jetzt wirklich mittlerweile grundlegend hinterfragen muss. Das meine ich mit Tabubruch, ne? Wenn Sie da vor 2, 3, 5 Jahren mit Unternehmern darüber gesprochen haben, über dieses Thema, die haben alle gesagt, ah, lass doch stecken, das ist alles irgendwie des Teufels und so. Das mache ich vielleicht privat, ne? Aber in meiner Firma, ich habe da Verantwortung für die Leute bei mir und so weiter, werde ich niemals tun. Und da glaube ich, an der Stelle wird es dann so einen Paradigmenwechsel geben. Die nächsten 2, 3, 5 Jahre. Das zweite, das sind die, ich sag mal, Risiken in der strukturierten Anlage. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dann auch mit dem Vermögensberater, mit der Bank, mit wem auch immer sich der Unternehmer da austauscht, dann verantwortungsvoll auch dann reinzugehen, welche Art der Anlage wähle ich denn für die Anlage dieser Bodensatzliquidität? Ne? Ich meine, da wird man natürlich dann sinnvollerweise jetzt auch nicht so extrem riskant dann irgendwie anlegen. Sie haben bei einem normal strukturierten Depot, wenn Sie es mittelfristig anlegen, dann sage ich mal eine Renditeerwartung von 3 bis 5%, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also vor Steuern, vor Kosten. Also wenn Sie da so moderat riskant dann irgendwie reingehen. Wenn Sie da, deswegen sind auch diese 15.000 jetzt dann nach Kosten, nach Steuern, dann auch kalkuliert. Wenn Sie da mit einem vertretbaren Risiko, wo Sie auch dann, sagen wir mal, so 3% Rendite gehen, ne? Mit einem guten Mix dann irgendwie reingehen, dann sind Sie natürlich dann schon auch in dem so Mittelfristbereich, wenn Sie auf 2, 3 Jahre kalkulieren, dann relativ on the safe side. Und wie gesagt, immer vor Augen halten, es ist der Teil der Liquidität, Flow to Equity, den Sie normalerweise sowieso ausschütten müssten.
Ja.
Also ist es gefühlt auch kein Teil der eigentlich Unternehmensliquidität, sondern es ist eigentlich so verkappte Privatliquidität.
Das ist ganz wichtig zu betrachten, dass es, also diesen Satz sollte man sich dauernd nochmal vor Augen führen, den Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, was das tatsächlich für eine Art von Liquidität ist, nämlich das, was ausgeschüttet werden könnte oder sollte, ja. Nee, absolut klar, das ist sehr wichtig zu wissen, ja. Okay.
Bei dem dritten Punkt, da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, dass man eben schaut, durch eine Standardisierung, Automatisierung der Wertpapierbuchhaltung, dass man hier diese Unwägbarkeiten rausnimmt, dass dann auch der Mehrertrag dann nicht durch die erhöhten Kosten dann aufgefressen wird. Das hat man schon dann auch bei den Wertschwankungen im Depot, wie gesagt, wenn Sie die G&V sich vor Augen halten, dann haben Sie ja bewusst dann vorne quasi dann das der operative, laufende Ergebnis auch der Unternehmung. Und dann haben Sie ja dann praktisch danach innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dann das quasi Finanzergebnis. Und da können Sie dann, wenn Sie das dann entsprechend interpretieren, auch da von der Unternehmensberichterstattung, natürlich dann diese Wertschwankungen dann rausnehmen. Also das ist unkompliziert und auch da prognostiziere ich, dass dann mit zunehmender Anlage dieser Unternehmerliquidität, und das merkt man jetzt schon massiv vom Markt, das ist ein unglaubliches Thema. Also wo die Unternehmer sich dann irgendwie fragen, ja, was tun, und wo natürlich dann auch die, sagen wir, Finanzindustrie jetzt ganz massiv dann auch an dieses Thema rangeht. Und da prognostiziere ich, dass es da relativ schnell dann auch so Standards geben wird. Ne? Also wie man dann quasi dann auch diese sachgerechte Interpretation auch der G&V dann vornimmt und dann eben dieses Depotergebnis im Guten wie im Schlechten dann auch entsprechend rausnimmt.
Ja.
Okay. Der letzte Punkt noch, das ist das Risiko der persönlichen Haftung, das ist auch so ein Praxisthema, weil natürlich dann plötzlich Personen, häufig auch der, sag mal, kaufmännische Leiter in der Firma, dann irgendwie da verdonnert wird, dann plötzlich irgendwie Anlageberatung irgendwie zu machen oder zumindest dafür zu sorgen, dass dann hier diese Anlageberatung auch sachgerecht vorgenommen wird. Das haben sie gespiegelt, dann häufig auf der Ebene der Anteilseigner auch. Das heißt also, wenn ein Gesellschafter tätig ist, weil der ja dann quasi über diese verkappte Privatliquidität wieder über das Vermögen des anderen Gesellschafters verfügt, der natürlich dann mit Argusaugen dann darüber wacht, dass natürlich dann der nicht immer so geliebte und wertgeschätzte tätige Gesellschafter, der Cousin, das dann auch wirklich tatsächlich richtig macht. Das ist immer gerade bei Familien, Firmen dann mit einer latenten Anfechtungsgefahr verbunden. Und da gibt es, also aus der Ecke kommt dieser Hinweis, dann ist ein Praxisthema. Und da ist es so, da gibt es entsprechende Versicherungen, da kann man dann auch dokumentieren mit der sachgerechten Auswahl des Vermögensverwalters, dass man hier dann praktisch sachgerecht dann auch gehandelt hat. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann auch über die entsprechenden Verträge, dass eben dann eine Haftungsfreistellung dann auch erfolgt, dass dann nicht nach vorne derjenige, der dann Verantwortung übernimmt für den Anlageertrag in der Firma, dann hinten raus, wenn es eben nicht so gut läuft, dann in die Pflicht genommen wird. Das ist auch so ein typisches Verhindererargument. Alles gut lösbar.
Ja. Nee, wunderbar. Also doch nicht Magic, sondern wie ich das jetzt verstanden habe von Ihrer Seite, Herr Müller, und von Fintegras Seite, solide Handarbeit, solide handwerkliche Tätigkeit.
Dafür stehen wir Franken, mein Lieber.
Dafür stehen wir Franken, genau. Richtig solide handwerkliche Tätigkeit. Vielen Dank, dass Sie das so ausführlich für uns beschrieben haben. Ich denke, wir haben da eine ganze Menge gelernt und mitgebracht. Und wenn über auch diese 950-Euro-Frage vielleicht noch ganz andere Fragen auftauchen sollen, stehen Sie sicherlich bei Fintegra für weitere Auskünfte zur Verfügung. Und da freue ich mich schon, dass bei Ihnen das Telefon ab heute Abend oder morgen nicht mehr stillsteht, Herr Müller. In diesem Sinne, vielen Dank dafür. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen. Einmal nochmal Nachsicht mit mir selbst. Am Anfang hatte ich da ein bisschen technische Schwierigkeiten. Das war in einem Jahr Pandemie bisher noch nicht der Fall, dass sich zwei Mikrofone gestört haben, aber dieses Mal war es der Fall. Ich hoffe, Sie haben mich trotzdem einigermaßen gut verstanden. Und ich möchte noch auf die nächsten Manager-Lounge-Veranstaltungen ganz kurz hinweisen. Ich habe die Ehre, am 1.6. den CEO von IWC Schaffhausen im Interview bei mir zu haben, auch online im Interview zum Thema Luxus und Nachhaltigkeit, Dream Team oder Widerspruch. Wie geht es also zusammen? Chris Granger, Herr, zu Gast bei mir im Interview für eine Stunde, ebenfalls um 17.30 Uhr am 1.6. Davor schon am 27.5. freue ich mich darauf, dass ich Monika Matschnick begrüßen darf, zusammen mit dem Gabal Verlag, in Zusammenarbeit, Kooperation mit dem Gabal Verlag. Kluge Köpfe bei Gabal haben wir die Reihe genannt. Und sie spricht darüber, und das passt nur wieder zu dem, was mir heute passiert ist. Und plötzlich ist die Kamera an. Souverän wirken in Videokonferenzen, Webinaren und Co. Da die Pandemie irgendwann abflachen und gehen wird, vielleicht nicht ganz, aber das doch zu großen Teilen, wird uns sicherlich Videokonferenzen beibehalten bleiben. Und da kann man nur dazu lernen. 27.05. 17.30 Uhr würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ja, und ganz heiß morgen Abend mit meinem Kollegen Stefan Ritzo aus Köln zusammen. Also am 20.05. etwas später um 19.30 Uhr haben wir zu Gast in Vortrag und Interview Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Hermann Simon. Sie alle kennen Hermann Simon sicherlich unter dem Synonym Hidden Champions, Aufstieg und Transformation, unbekannter Weltmarktführer. Und der Professor Simon wird morgen ab 19.30 Uhr auf diesem Online-Kanal bei uns zu Gast sein. Ich freue mich darauf, Sie zu all dem begrüßen zu dürfen. Bis ganz bald wieder. Bleiben Sie mir gesund. Mit und ohne Impfung, je nachdem, in welchem Status Sie gerade sind. Und das gilt natürlich für Sie genauso, Herr Müller. Ich freue mich drauf, dass wir demnächst wieder Kontakt haben werden zu dem Thema weiter offline und vielleicht auch in direkten Fragen aus dem oder dem Unternehmen heraus. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Danke nochmal, Herr Müller. Danke den Damen Katrin Wilkins und Angela Riedel in Hamburg, die für die Technik gesorgt haben. Und noch ein kleines bisschen Sonne heute Abend. Und wer das schon darf, viel Spaß im Biergarten. Wiederschauen und tschüss.
Bye-bye. Tschüss.